You cannot be serious. You cannot be serious. You cannot be serious.
Unser heutiger Gast ist Maike Babel. Maike, Jahrgang 74, lebt aktuell in Denver in den USA, war die Nummer 27 in der Welt, war Nummer 45 im Doppel, 1993 bis 1995 durchgehend in den Top 50 und sie ist aus meiner Sicht ein Social Media Star, hat unglaublich viele Follower bei Instagram und YouTube. Dort kann man sie bewundern, wie sie ihren Slice zelebriert, andere Videos, wie sie Tennis erklärt. In kurzen, prägnanten Videos, aber auch sehr längere, teilweise längeren Videos, hat gegen Martina Hingis gespielt, Mary Pierce, US Open mehrere Male, 19 Grand Slams gespielt, Barbara Schett, Selesh, Nowotna, Anke Huber, Conchita Martinez und viele mehr. Herzlich willkommen, Maike Babel.
Moin, moin. Oder Gude, wie man das halt bei uns sagt in Hessen. Ne?
Ja, genau. Das moin, ich glaub, ich moin und Gude.
Genau. Allerdings.
Dass du da bist, liebe Maike. Tom hat das in seiner Vorrede gerade schon ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Deine Social-Media-Aktivitäten, die uns irgendwie zueinander gebracht haben an der Stelle. Wir kennen uns nicht aus der Jugend. Es gibt keinerlei Verbindung, Verflechtung oder so, sondern im Prinzip ist Tom als Fanboy deiner Social-Media-Aktivitäten auf dich aufmerksam geworden und hat mir dann irgendwann rübergespielt und hat gesagt, ey, Maike Babel, kennst du die eigentlich? Die macht das richtig gut im Netz. Und dann hab ich mir das auch alles angeguckt und gesagt, ja, da ist auf jeden Fall jemand, die weiß, wie es geht und wie man das richtig macht. Und offensichtlich ist das ja auch dein Hauptjob inzwischen.
Ja, also hier in Denver ist es noch halb-halb oder war es halb-halb. Also ich war noch auf dem Platz, doch relativ lange bis vor einem Jahr. Aber wegen der Pandemie halt haben sich viele von meinen Kunden dann halt gefragt, wie kann ich weiter trainieren, was kann ich machen? Und ich war immer ein bisschen kritisch gegenüber diesem ganzen Online-Zeugs, weil ich halt auch viele Kunden hatte, die dann auf den Platz kamen und sagen, der so und so hat das so und so erklärt. Und ja, das ist ja alles schön und gut. Es ist aber nicht immer so individuell passend, um ehrlich zu sein. Also es passt nicht alles für alle. Und ja, also ein paar von meinen Kunden haben mich dann angeregt und gesagt, hey, warum machst du das nicht? Erstens mal gibt es auch wenige Frauen, beziehungsweise gar keine Frauen auf Social Media in dem Bereich. Und du machst es eigentlich besser. Und ja, dann habe ich es halt mal versucht. Und mir macht das unheimlich viel Spaß auch. Ich krieg sehr gutes Feedback auch. Ja, und ich mag sehr gerne mir neue Sachen beibringen. Also das macht mir viel Spaß, Sachen zu lernen, so mit dem Schneiden und Kameraführung und Tritratrullala, den ganzen Krempel, den man da machen muss. Und ja, so ist das, hat sich das entwickelt eigentlich. Und jetzt
das heißt,
bin ich,
du hast das, was du machst, hast du dir alles selber beigebracht? Also autodidaktisch oder hast du dann immer mal gesagt, ich mache jetzt mal irgendwie so ein Social Media Creator Tutorials? Eins nach dem anderen.
YouTube, ja. alles auf YouTube. Ich habe also zwei, drei von denen, die ich eigentlich eher mag. Von den, wie sagt man das auf Deutsch, Kreatoren,
Creators. Ja, Creators, ja.
So schön eingedeutscht. Habe ich mich halt mal mit denen in Verbindung gesetzt. Die waren auch sehr nett und haben mir da ein paar Sachen erklärt. Also ja, doch ein bisschen Mentor übernommen, sage ich mal. Und so hat sich das alles entwickelt. Aber alles YouTube versuchen, falsch machen, berichtigen, alles selbst.
Wie warst du früher zu deiner aktiven Zeit im Umgang mit Medien? Ist dir das auch leicht gefallen? Fandst du es gut? Pressekonferenzen, Interviews, der ganze Krempel, oder warst du eher so, lass mich in Ruhe, ich spiele Tennis und drüber reden will ich eigentlich nicht so viel?
Also das eher das Zweite, wenn es okay. mal vorgekommen ist, aber ich glaube, das kann man überhaupt gar nicht vergleichen, wie das damals war. Also erstens mal für mich, ich war eigentlich immer im Schatten von der Steffi und von der Anke. Oder dann gab es ja noch die Sabine Hack auch. Also ich glaube, als ich meine höchste Ranking hatte, war ich die vierte in Deutschland. Also Steffi, Anke und Sabine waren vor mir und da kriegt man natürlich nicht viel Aufmerksamkeit. Und da, also es ist jetzt nicht so, wir hatten natürlich auch kein Instagram oder was weiß ich, was man da alles macht. Und auch als eigentlich ja zweite Garde wurde man da jetzt nicht richtig groß interviewt oder so. Und deswegen habe ich vielleicht auch nicht so richtig viel Übung drin gehabt. Mhm. Wenn dann mal jemand kam, dann kamen da eigentlich relativ, also sehr häufig, muss ich ehrlich sagen, sehr dumme Fragen, eigentlich die mit dem Match nichts zu tun hatten. Und also ich war da immer ein bisschen mit dem Abstand, also mit Abstand gefahren mit Presse. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht so viel Berührung gehabt einfach mit denen, weil ich, ja, waren halt die großen drei oder zwei, halt Steffi und Anke waren immer im Rampenlicht. Was mir auch wirklich, was auch okay war. Also ich habe das, glaube ich, jetzt in meinen älteren, weiseren Jahren gelernt mit Social Media.
Ja, und war das für dich auch, hast du manchmal gedacht, auch Mensch, warum ist ausgerechnet irgendwie zu meiner aktiven Zeit so ein Übertalent irgendwie wie Steffi gerade in Deutschland da, weil wenn die nicht da wäre, das andere wäre, ist ja alles irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe. Die ist natürlich irgendwie einfach eine Ausnahmetalent.
Also es gab natürlich schon Momente, wo man sich gewünscht hätte, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, aber gerade jetzt, was auch Sponsoren angeht und das, aber wie gesagt, auch das ist mit dem, was heute abgeht, überhaupt gar nicht zu vergleichen.
Schade. Positiv oder negativ?
Zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also natürlich ist viel mehr Verdienstmöglichkeiten dabei. Du musst natürlich auch viel mehr machen. Also wenn ich das sehe, ich verfolge es halt bei einigen eher in den unteren Regionen von den Rankings, weil ich die auch persönlich kenne. Man sieht natürlich auf Social Media viel, jetzt gerade auch bevor Australien, wenn wieder alle nach Australien fliegen, da siehst du dann die Videoaufnahmen aus der Business Class oder First Class und du siehst dann Privatjet oder keine Ahnung. Aber das ist für jemanden, der, sage ich mal, 70, 80 stand, das ist immer noch nicht möglich. Und diese ganze Entourage mithaben mit Physio, Ernährungsberater, Psychologin, wen auch immer, also dass man da 4, 5 Leute mit hat, das ist komplett unrealistisch. Was natürlich jetzt jeder auch denkt, dass das so ist. Ne? Und da kriegst du natürlich immer mehr Fragen. Boah, super, warst du auch im Ritz immer und tralala. Nee, ich war in der Jugendherberge und bin mit meinem Bruder rumgefahren, weil der hatte zwar keine Ahnung vom Tennis, außer dass er halt mein Bruder ist und ich jemanden mithaben wollte. Das ist alles ein bisschen verzerrt, gerade auch durch diese Netflix-Serie, die ich ja auch sehr
gerne tue. Ja. Sag frei deine Meinung. Wir schulden Netflix nichts. Was denkst du darüber?
Jemandem wie einem Nick Kyrgios so eine Plattform zu geben, ist schon mal sehr problematisch. Mit den anstehenden Beschuldigungen über Domestic Violence. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich fand, einige Sachen waren natürlich auch wieder gut. Ne? Also dass Paula Badosa da sehr, sehr offen auch über mentale Sachen gesprochen hat, aber es verzerrt halt einfach die Realität. Ist eine Handvoll. Oder vielleicht jetzt, weil es mehr Preisgeld gibt, die ersten 20 können sich das so erlauben. Aber wie gesagt, also ich bin noch im Kontakt mit ein paar Spielerinnen von Vanderbilt, also bei der Uni, wo ich gecoacht habe. Die spielen tolles Tennis, die spielen unglaubliches Tennis, aber sind halt wirklich am Rumkrebsen finanziell. Und ja, wie gesagt, die fliegen halt nicht in der ersten Klasse, ne? Also die fliegen Holzklasse 33 Mal um den Glob drum, also um die Erde
rum. Ja, fünfmal umsteigen und so. Ja.
Ist halt ein bisschen eine andere Nummer und das wird halt überhaupt gar nicht dargestellt. Und das finde ich eigentlich schade, weil natürlich auch jetzt viele, ich habe wieder Eltern bekommen, wie stehen denn die Chancen, dass meine Tochter oder mein Sohn Profi werden? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da bestehen keine Chancen. Ja. Was natürlich nicht immer gut ankommt, aber da
bin ich. Das wollen die nicht hören, oder?
Nee. Da bin ich noch sehr, sehr deutsch auch.
Nee, ist das deutsch?
Ja, ein bisschen brutaler, ein bisschen direkter ist mit Sicherheit, also nicht brutal unbedingt, aber realistisch ein bisschen direkter ist mit Sicherheit deutsch.
Und sag mal, wenn wir auf deine Laufbahn so zu sprechen kommen, wo kommst du her? Wo hast du das Tennisspielen gelernt? Wie ist es dazu gekommen,
dass im Flushing Meadow Hessens
in der Rangliste auf 27 gelandet bist? Das ist ja schon ein wahnsinnig großer Erfolg, muss man sagen.
Es war also, ja, Isenburg durch und durch. Also da habe ich mein ganzes Leben, bis ich halt nach Amerika gegangen bin, auch gewohnt oder in der Gegend Isenburg, Offenbach. Ich war bei Rot-Weiß-Neu Isenburg. Mein Papa war Trainer. Okay. Meine Mutter hat auch sehr erfolgreich gespielt. Die war, glaube ich, im Südwesten irgendwie Regionalmeisterin, Regionalliga haben sie gespielt. Glaube ich, auch mal bei deutschen Meisterschaften mitgespielt. Gerlinde und Helga waren ein tödliches Doppel an eins
im Sinne von meiner
Radfahren, Volleys und allem. Und nee, mein Papa war Trainer und ja, wie das halt damals so war, ne? Also du bist halt mitgeschleppt worden auf dem Tennisplatz und ja, also bei uns war das noch ein bisschen, wirklich, ist ein kleiner Club, war sehr familiär. Also ältere Kinder haben ein bisschen mehr auch auf die Kleinen aufgepasst. Ja. Beziehungsweise war ja auch ein sehr sicheres Umfeld. Also du konntest die Kinder dann natürlich im Club spielen lassen und machen lassen und Eltern waren auf dem Platz und Kinder haben halt, was weiß ich, auf dem Spielplatz oder an der Wand gespielt. Und ich fand es halt immer faszinierend, was die älteren Kinder gemacht haben. Und habe dann natürlich versucht, das nachzuahmen. Und die fanden es halt dann witzig, so einer kleinen Krümel wie mir halt so ein bisschen die Bälle hinzuschmeißen. Und also es gibt eine Geschichte, die ich nach wie vor abstreite, dass ich Schläge geklaut habe. Ja. Ich sage immer noch, ich habe sie geliehen. Aber es gab anscheinend mal eine Geschichte, dass mein Vater hatte halt, die hatten Mädenspiele und fragte dann nach 4-5 Stunden, ja, wo ist denn die Maike? Und irgendjemand sagte dann, ach du, die ist an der Wand. Und dann hat er geguckt, ja, was macht die denn da? Und da habe ich anscheinend an der Wand gespielt als, weiß nicht, 4-5-Jährige oder so mit einem Schläger, der mir natürlich nicht gehört hat. Dann habe ich mir geliehen, super aus. Und da hat mein Vater dann halt auch erst zum ersten Mal gesehen, dass ich auch spiele. Und das war aber wirklich, die älteren Kinder haben da halt sich einen Jux draus gemacht, uns das beizubringen oder mir das beizubringen. Und dann habe ich halt kleine Stunden gemacht. Meine erste Stunde war mit der Frau Herzig. Das kann ich mich noch dran erinnern, mit einer älteren Dame mit einem weißen, langen Tenniskleid.
Wow.
Die muss also damals schon in den, was weiß ich, 70, also es war Weltklasse einfach. Also nicht jetzt, ich war also nie so, wie das jetzt häufig ist, dass du zum Tennis gedrängt worden bist, sondern ich bin da natürlich reingekommen und war auch dann eine absolute Clubratte. Also von morgens bis abends am Club mit anderen Kindern, auch jetzt nicht unbedingt das absolut strukturierste Training, was mir doch, denke ich, dann später in meiner Karriere auch geholfen hat, mit viel Kleinfeldtennis. Auch andere Sportarten, was weiß ich, was wir da alles gespielt haben. Also es war wirklich jetzt nicht geplant. Und ja, irgendwann, wie das dann halt so ist, also Clubtraining, Bezirkstraining, dann beim Hessentraining bin ich mal irgendwann rausgeschmissen worden, weil ich konditionell nicht...
Von welchem Trainer? Wer war da Landestrainer in Hessen? Wer hat dich rausgeschmissen?
Das lassen wir mal gerade unbesprochen. Nee, das waren einfach konditionelle Mängel. Ja. Also ich konnte keine drei Runden um den Sportplatz laufen, was natürlich auch nicht so das unbedingt tennisnäheste Merkmal ist. Aber gut, dann musste ich halt erst laufen lernen, also was heißt Kondition aufbauen, ja. Und da war ich beim HTV. Und ja, irgendwann, also mit 12, 13, 14 war ich nie vorne dran. Als die Anke halt schon deutsche Meisterschaften unter 12 oder als 12-Jährige bei den 14-Jährigen gewonnen hat, da habe ich
Ganz kurz, Anke Huber, gleicher Jahrgang wie du, als Ergänzung, genau, nur zur Info.
Genau, die ist 10 Tage älter als jünger als ich. Hat jetzt, glaube ich, irgendwann noch Geburtstag. Und ja, da kam halt dann, irgendwann bin ich dann halt auch mal zu den deutschen Meisterschaften mitgefahren, aber eigentlich auch nur als Doppelspielerin. Und ich bin halt wirklich ein Spätstarter, also absoluter Spätzünder gewesen, weil halt auch mein Vater, muss ich jetzt so nach hinein auch sagen, also unheimlich viel Wert drauf gelegt hat auf gute Technik. Der Günther Friedl, den gibt's auch noch in Isenburg. Das sagt euch nichts, aber in Hessen ist es ein Name, oder in Frankfurt. Ja. Das war also alles Technik, Technik, Technik erst, und dann gucken wir mal weiter. Und ja, das gucken wir mal weiter war dann halt, ja, hat sich richtig gut entwickelt. Und irgendwann mit 16 kam dann mein Schuldirektor und sagte, ja, also zu meinen Eltern, unsere Lehrer haben Probleme, der Maike Noten zu geben, weil sie nie da ist. Ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das weitermachen. Und das war halt nach der 10. Klasse. Und ich habe mich dann halt entschieden, ja, spielen jetzt Profispielen, war auch eigentlich alles gut abgesprochen mit dem Direktor, ich glaube, wir hatten uns als Ziel gesetzt, wenn ich nicht in die ersten 200, glaube ich, nach einem Jahr komme, dann gehe ich halt wieder zurück auf die Schule. Gut, meine Klassenkameraden wären dann in der 12. gewesen, ich halt in der 11., aber sei es drum, kann man ja machen. Und das hat sich dann so gut entwickelt. Ja, ich war dann, glaube ich, nach einem Jahr oder was unter 90 oder in den ersten 100. Also halt so abzusehen, dass das Sinn macht, weiterzuspielen. Und also waren eigentlich muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, sehr viele Schritte komplett planlos. Keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen habe. Sehr viel Glück mit dabei. Auch, dass meine, was auch immer, Verletzungen ich dann später hatte, nicht schon früher gekommen sind. Ja, Profi zu werden lässt sich zwar in einigen Sachen planen, aber in ganz, ganz vielen Sachen halt auch nicht. Und ich hatte unheimlich viel tolle Unterstützung. Natürlich auch viele Sachen, die super im Weg waren, aber es hat sich ja alles irgendwie, also es hat sich ausgegangen, sagen die Österreicher, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, ja.
Es hat gepasst, wie man es in Hessen sagt.
es ging sich aus. Und hast du deine Karriere mit 26 beendet aus gesundheitlichen Gründen, weil irgendeine Verletzung dir so sehr zu schaffen gemacht hat, dass es auf dem Niveau dann nicht mehr ging, um weiter professionell zu spielen? Genau.
Ja, war also meine Schulter. Ich hatte dann, glaube ich, 96, 98 Operationen an der Schulter, und die waren halt damals noch wesentlich aggressiver. Ich glaube, also jetzt muss ich wirklich fast sagen, der Stand der Medizin, glaube ich, oder wie man das dann in Reha wieder aufbauen kann, ist natürlich wesentlich weiter fortgeschritten, wobei ich beim Olympiastützpunkt Frankfurt also wirklich alles vom Feinsten hatte, was man da hätte machen können, aber ich habe eigentlich sehr viel mit Verletzungen auch zu tun gehabt. Also wenn ich mir meine ganzen Resultate angeguckt habe, ich habe also kaum ein Jahr durchgespielt, ohne mal 2, 3 Monate auch am Stück aussetzen zu müssen. Und das hat natürlich dann schon einen Unterschied gemacht, wenn jetzt plötzlich du eigentlich, um Top-Niveau spielen zu wollen, du musst eigentlich 6, 7 Stunden am Tag irgendwas mit deinem Körper machen. Der hat aber keinen Bock mehr nach 3, 4 Stunden und sagt dann halt irgendwo, nee, zum Schutz mache ich mich jetzt mal, gibt's jetzt mal irgendeine Verletzung. Also da hat mein Körper halt nicht so mitgespielt. Ich denke, die Andrea Petkovic kann davon ein Lied singen. Die hat ja auch immer wirklich die ganze Karriere mit Verletzungen zu tun gehabt.
Immer zu tun gehabt irgendwie damit. Das stimmt.
Wie ist denn das überhaupt? du hast ja mehrere Namen fallen lassen. Zu wem hast du denn da heute noch Kontakt? Also Steffi Graf wurde genannt, Anke Huber und Petkovic und. Ich möchte die Namen nicht alle wiederholen. Mit wem hast du noch Kontakt und bei wem ist es gar nicht mehr der Fall?
Eigentlich weniger. Also ich hatte mal mit der Babsi Schett, hatte ich mal, glaube ich, auf Instagram mal irgendwie kurz was besprochen, aber eigentlich mehr mit Amerikanerinnen jetzt, die ich halt auch in meiner Tätigkeit halt als auch Coach, als College Coach und dann auch als USDA Regional Coach, also ja, eine Art Verbandstrainerin war ich ja auch in Colorado. Die Strukturen sind natürlich komplett anders, aber da habe ich dann die Meredith McGrath, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, die war zu meiner Zeit Top-Doppelspielerin, natürlich auch sehr gute Einzelspielerin. Die Patty Fendick, ich war neulich bei der Gigi Fernandez auf einem, die macht Camps, Erwachsenenkonferenz, da habe ich was mit Mentaltraining gemacht.
Mhm. Hast du erwähnt, wie du sie besiegt hast auch?
Ja, das war doch sehr interessant. Das hat sie sehr stark verdrängt. Sie hat sich da also dran erinnert, dass ich im Einzel mal gewonnen hat. Sie hat sich dann eher dran erinnert, dass sie mir wirklich, also uns den Hintern versohlt hat im Doppel. Aber da war sie, glaube ich, schon immer ganz gut drin.
Das konnte sie ziemlich gut, ne?
So positiv waren. Ja. Also da habe ich noch ein bisschen Kontakt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war halt nie auf der Tour sehr
vernetzt.
Ich habe meine Freunde außerhalb vom Tennis gesucht oder außerhalb vom Weltklasse-Tennis. Also ich war sehr, sehr eng befreundet mit meinen Teamkameradinnen in Neu-Isenburg, was es dann halt auch sehr, also hat super viel Spaß gemacht. Deswegen waren das auch meine besten Erinnerungen eigentlich, also die wirklich am emotionalsten oder am schönsten eigentlich waren. Aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel Kontakt. Also jetzt mit den absoluten Größen gar nichts. Hatte ich aber auch früher nie. Also das ist jetzt nicht, hat sich jetzt nicht irgendwie schlecht entwickelt. Das hatte sich damals nie entwickelt.
Aber lass uns mal ein bisschen auf deine Karriere blicken, weil du hast eben einen Namen, habe ich genannt, auch gegen Zukova gewonnen, Medvedeva, war Zina Garrison. Eine unfassbare Technik, wie die beim Return da steht. Also, da kommen wir bis heute nicht drüber hinweg. Und sechsmal Fed Cup gespielt. Also, einfach um dir mal so ein paar Stichworte zuzurufen. Was waren denn so deine Highlights? Was waren so die Matches, wo du sagst, oh ja, da denke ich heute noch dran?
Muss ich sagen, also Zukova habe ich auch beim French Open, war in der dritten Runde, war glaube ich 11-9, als die letzten Sätze noch offen waren. Das war einer der größten, das war in der zweiten Runde, also einer von meinen größten Erfolgen, aber alle anderen, also Zukova, Medvedeva, die habe ich alle in der Bundesliga, gegen die habe ich alle in der Bundesliga gewonnen, gegen die Sabina Haack auch mal irgendwann. Da hast du irgendwie, oder ich habe da irgendwie noch einen anderen Gang gefunden. Das war, weil da stand die Andrea Glass draußen, die Petra Winzenhöller, das waren die, also Leute, die ich kannte von wirklich, also die Andrea und ich, wir waren, glaube ich, in den unter 10 zusammen in Hessen. Das waren auch Leute, die dir das richtig gewünscht haben. Also da hast du nochmal irgendwie so eine extra Energie bekommen. Aber ja, größte, also Zina Garrison war natürlich schon auch, das war ein Highlight, weil das auch in Houston war, also das war in ihrer Heimatstadt, auf Sand, ja, das war, aber gut, das war nicht so riesig, also es war ein sehr geordneter Country Club, also da darf man auch keine Emotionen zeigen, das war auf Sand und das war ja auch nicht ihr Paradebelag, also auf Gras hätte ich mir da wesentlich mehr, einen Kopf gemacht, wenn dann mit der Auslosung. Aber eigentlich war es immer, wenn du auf Sand gegen eine Amerikanerin gespielt hast, war eigentlich immer schon okay, da geht was. Chanda Rubin war, glaube ich, auch einmal ein Highlight, auch bei den Australian Open auch. Das war in der zweiten Runde auch, um in die dritte Runde zu kommen. Das war ein Jahr, bevor sie so richtig durchgestartet hat. Wir sind auch gleiches. Ach so, mit ihr bin ich auf Instagram auch ab und zu mal zugange. Ja, das waren so, also Fed Cup natürlich steht raus, Frankfurt. Frankfurt 98 war das, glaube ich, ne? Abstiegsspiel gegen Kroatien.
Ja.
Das war, also das Doppel mit der Anker hat, die Einzel brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das waren also abhängig schlecht. Aber gut, da habe ich gegen Maioli, die hatte gerade die French Open gewonnen, und gegen die Mirjana Lucic. Also mehr kann man eigentlich keine auf den Sack bekommen, um ehrlich zu sein. Und die Anker hat absolut unmenschlich Einzel gespielt, hat beide ihre Einzel gewonnen. Ich habe beide meine verloren, aber im Doppel haben wir also richtig gut. Da, ich weiß nicht, das kam auch nochmal raus. Also da habe ich wirklich nochmal einen Gang zugelegt. Und das war eines der, also das weiß ich von der Anke noch, sagt sie so, als wir uns halt, als wir gewonnen haben, du, das Doppel hast du gewonnen. Das war unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass du nochmal so zurückkommst. Mhm. So Sachen hängen eigentlich noch so im Hirn drin.
Im Hirn drin, okay. Und wie bist du dann, wie bist du auf die, du hast ja, habe ich das richtig jetzt verfolgt, du hast nicht nach der Schule im College Tennis gespielt selber.
Nee,
ich habe aber irgendwann ins College als Coach irgendwie gekommen, nach deiner aktiven Karriere. Ja,
ja, also und 2000 war mein letztes Jahr. Und ich habe also nebenbei, während ich halt gespielt habe, ich bin ja nach der, also 10. Klasse bin ich abgegangen und das hatte ja dann alles geklappt, aber ich habe dann mein Abi nachgemacht, also per damals noch Fernkurs. So ja, richtig okay. Noch mit Sachen hin und her schicken, nichts online ja. Und dem ganzen Krempel. Und wollte aber eigentlich dem Tennis irgendwie verbunden bleiben und habe das irgendwie nicht so gesehen, dass ich das natürlich auch in Deutschland machen kann. Ich hätte natürlich auch in den Club gehen können und hätte Training geben können.
Ja, oder zum Verband oder irgendwie.
Ja, also es
was auch immer.
Ja, wobei, da muss ich auch sagen, also im Nachhinein, ich war nicht sehr gut. Nicht sehr gut, es ist übertrieben. Ich war absolut scheiße im Kontakte aufstellen, weil ich halt wirklich immer sehr gebremst habe. Ich hatte halt einige nicht so tolle Erfahrungen von Sachen Verbänden und DTB. Also das habe ich immer mit Abstand alles beobachtet. Ich war nicht gut, absolut nicht im Politik machen. Also das hat mir keine, da wäre ich sehr dankbar gewesen, wenn ich mal irgendeiner mit 16, 17 hingesetzt hätte und ich sage, Maike, ich weiß, du bist nicht der Typ du bist nicht unbedingt sehr rausgehend, also eher ein bisschen mehr introvertiert, war ich noch viel, viel früher, viel, viel mehr früher als jetzt. Aber das gehört dazu. Du musst an denk an deine Zukunft. Ja, also so von wegen jetzt mit Verbandstrainern oder Bundestrainern eine Videokamera zum Geburtstag schenken, das war bei mir halt überhaupt nicht auf dem Radar, ja, weil ich wollte zurück nach Isenburg und mein Ding da machen. Ja, und ich wollte also erstmal, nachdem ich dann fertig war, erstmal Abstand haben, auch ein bisschen von Deutschland, glaube ich. Und ja, Freunde von mir waren im College, haben da gespielt und haben gesagt, du, das wäre vielleicht was für dich. Du kannst als Assistenztrainer, kannst du halt arbeiten und kannst aber auch gleichzeitig zur Schule da gehen. Und ich habe mich dann beworben bei einigen Unis, auch wieder unglaublich planlos eigentlich. Ich wusste, dass die akademisch sehr gut sind, die Unis, an denen ich mich beworben habe. Und bin dann bei Tulane gelandet in New Orleans. Vom Spielerischen okay, nicht schlecht, aber hat halt mit dem, was ich Profi-Tennis vorher gemacht habe, nichts zu tun. Aber habe dann sehr schnell eigentlich rausgefunden, dass ich einen guten Draht habe zu den Mädels, weil auch da wieder sehr wenige Frauen im Training sind. Also da sind sehr wenige hauptamtlich oder Haupttrainer als Frauen halt oder Frauen als Haupttrainer unterwegs. Und das hat echt gleich gut geklappt. Also die haben dann anders zugehört, als wenn ich jetzt mit einer Weltklasse-Spielerin trainiert hätte. Aber da ist doch ein guter Draht zustande gekommen und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Habe natürlich dann auch nebenher studiert und ja, bin dann irgendwie so hängen geblieben und habe dann, wir waren Kanonenfutter für die Saisonvorbereitung für Vanderbilt. Die waren damals Nummer 2 in der Rangliste und haben auch dann ein paar Weltklasse-Spielerinnen auch halt in ihren Reihen gehabt. Und ich hatte mich dann mit dem Coach unterhalten und der, also das wäre ein Coach gewesen, für den hätte ich gern gespielt. Ja, und der okay. hat's verstanden. Der hat wirklich verstanden, dass es geht jetzt nicht um Vorhand und Rückhand so strikt, sondern kann ich das an dem Tag und wo habe ich mein Vertrauen an dem Tag? Wie kann ich Probleme lösen? Wie kann ich menschliche Probleme lösen, um dem Spieler an diesem Tag zu helfen? Was kann diese Person, dass diese Person nicht kann? Wie muss ich das Training gestalten, wenn ich 8 verschiedene Charaktere habe, Spieltypen? Also ist ein wirklich ein großer Mensch einfach, also super, super Mensch. Und der rief mich dann nach einem Jahr an und sagt, du, mein Assistenzcoach geht weg, willst du das nicht machen? Und das hat's eigentlich besiegelt. Und dann war ich halt bei Vanderbilt und das war also eine der besten Unis, also akademisch sowieso und dann aber auch vom Spielerischen. Und das hat riesig Spaß. Denver, ne? Nee, das war in Nashville.
Nashville. Ah, okay.
Nashville, Tennessee.
Und Tom genau, natürlich, weil er ein ganz großer Country-Fan.
Genau. Oh, ich liebe Country-Music.
Er liebt Gaspools und all das, was
Gunter Gabriel. Ich würde so gerne Elfter Duff Deadly hören.
Was uns hier natürlich immer insbesondere interessiert, weil wir auch die eine oder andere Zuhörerinnen, Zuhörer haben, für die vielleicht College Tennis irgendwie relevant werden könnte. Mhm. Wie ist das, wenn man da in so einem Top-Team spielt, jetzt wie bei Vanderbilt? Kriegen die Damen, kriegen die da Kohle? Wie viel Kohle ist das? Wie kann man sich da so einen Deal vorstellen? Ist es wirklich, steht das Studium im Vordergrund und ist es so ein bisschen Tennis nebenbei? Oder
Das ist eine Hauptbeschäftigung. Also du spielst, also wenn man sich das vorstellt, es ist also von den Regeln her erlaubt, 20 bis zu 20 Stunden zu trainieren in der Woche. Okay. Da kommt aber dann noch auch selbst, was man selbst macht und die guten Teams Gym haben halt
und,
also,
und so weiter ja, und so fort.
Alle, ja, also die machen sehr viel auch auf Eigeninitiative natürlich. Und du bist aber voll im Studium und das ist nicht so wie bei uns eigentlich. Also das kann man sich Uni hier, Uni da oder Uni in Deutschland, Uni hier in Amerika ist halt sehr unterschiedlich. Das ist also doch noch sehr verschult. Es ist wie mit Klassen. Klar, du hast in Deutschland auch Vorlesungen. Aber vom Zeitaufwand kannst du das also sehr, sehr, sehr strikt hier machen oder ist sehr, sehr aufwendig. Und du wirst nicht bezahlt, kriegst also keinen Scheck. Du kriegst allerdings dann die Studiengebühr bezahlt und auch das Wohnen, Essen. Und das ist ja hier kein Scherz. Ne? Also das in Deutschland ist ja, sagt man ja mal, studieren frei. Klar hast du da auch welche Gebühren. Aber hier beläuft sich das halt mittlerweile bei den, also ich glaube, als ich gecoacht habe, war ein Scholarship, also ein Stipendium, $160,000 wert. Das war also die wow. Studiengebühren, die Klassengebühren, und dann kriegst du halt nochmal die ungenannten Sachen. Also du kriegst natürlich Ausrüstung, deine ganzen Reisen werden natürlich bezahlt, wenn wir mit der Mannschaft fahren. Da zahlen die Mädels ja nichts oder die Jungs. Also alles mittlerweile, also bei Vanderbilt ist, glaube ich, jetzt 60.000 oder 65.000 pro Schuljahr mal 4. Also normalerweise beendet man ein Studium in 4 Jahren. Also kannst du dir ausrechnen, also mittlerweile sind wir bei richtig teuren Schulen bei 500.000, sage ich mal, mit allen
Drum und Dran. Das ist schon Päckchen. Und bist du in der Lage, so ein Stipendium da irgendwie bekommen hast, ne? Bist du dann als Spielerin in der Lage, trotzdem auch noch irgendwie Tour zu spielen, also zumindest dann in Amerika auch Preisgeldturniere zu spielen und dich so weiterzuentwickeln? Oder bist du so exklusiv in diesem College-Thema verhaftet, dass du kaum Zeit hast, was anderes zu machen?
Nee, das haben sich jetzt einige Schulen haben sich das jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch dass sie ihre Spielerinnen oder Spieler unterstützen, halt in den Ferienzeiten beziehungsweise auch in der Studienzeit. Also ein ganz großes Beispiel, wie heißt sie? Diana Schneider, S-H-N-A-I-D-E-R. Die war bei North Carolina State eigentlich, also als ich gecoacht habe, nie auf dem Radar, die Schule. Aber die haben ihr das ermöglicht. Halt, natürlich kannst du alles online machen, die Schulsachen, dass sie auch Futures und Challenges gespielt hat. Und sie war noch matrikuliert, als sie letztes Jahr bei den Australian Open, glaube ich, die zweite oder dritte Runde, also in die zweite oder dritte Runde gekommen ist. Und irgendwann musste sie sich dann halt entscheiden, weil du kannst halt nur eine bestimmte Höhe von Preisgeld akzeptieren, beziehungsweise du darfst eigentlich kein Preisgeld akzeptieren, ach, nur in der Höhe, wie deine Ausgaben halt liegen. Und aber es gibt auch einige, also im Sommer spielen sehr, sehr viele von den Top-Spielerinnen, die spielen, oder auch Spieler, die spielen dann halt einen ganzen Future Circuit in den USA oder wo sie halt reinkommen in die Turniere. Und einige Schulen stellen dann halt auch Trainer ab, beziehungsweise halt Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Also das ist absolut kein Hinderungsgrund, später auf die Tour zu gehen, wenn du College spielst. Ich muss sagen, das wäre für mich vielleicht auch keine schlechte Sache gewesen, weil du halt einfach auf dein Studium zurückfallen kannst.
Ja, du gehst ja, halt irgendwann noch in die Schule. Und das ist ja aber mit dem Tennisspielen ja auch finanzierst, ne? Also das ist ja eine ganz, machst du vielleicht sonst auch nur, dass du halt irgendwie 100% Tennis machst, irgendwie dann bist du mit Tennis fertig und dann sagst du, alles klar, jetzt muss ich mal eine kleine Aufholjagd starten in Sachen Ausbildung und dann mache ich 100% nur das und so ist es so eine ganz gute Mischform vielleicht, ne?
Zweigleisig. Und wenn man es halt schlau macht, und das macht die WTA jetzt zum Beispiel auch wesentlich besser, dass die Medientraining machen, beziehungsweise die bilden die Spielerinnen halt auch ein bisschen besser aus, auf ihre Zukunft zu achten. Also zum Beispiel hier immer in die Sponsorenzelte und sprich mal mit den Vertretern da was bei uns nicht so gegeben war, beziehungsweise ich wahrscheinlich auch nicht so umgesetzt hätte.
Was wollte ich denn gerade noch fragen?
Ich habe noch ganz viele Fragen.
Ja,
ich habe noch ganz viele Fragen. Weil du hast uns auch ein Stichwort hier auf dem Fragebogen netterweise gegeben. Das Thema hattest du eben schon angesprochen, warum es so wenig weibliche Trainerinnen gibt.
Ja.
Du kennst den Grund, oder?
Ich kenne den Grund doch sehr viel eigentlich. Also der erste Grund ist ganz einfach. Es ist schwer, jemanden zu finden oder eine weibliche Trainerin zu finden, mit der du auf ganz hohem Niveau trainieren kannst. Einfach von den Schlägen her. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mit einer jetzigen Weltklasse-Spielerin spielen sollte, da kann ich Kleinfeld mitspielen.
Verstehe.
Ja, also da sehe ich absolut kein Tageslicht. Also ich habe 2014 war ich bei Vanderbilt nochmal zu Besuch und die Astra Sharma war damals die Top-Spielerin, die war auch jetzt mal vor 2 Jahren oder was weiß ich in Top 100. Die hat dann mal aufgeschlagen und da habe ich dann mal gegrinst und habe gesagt, okay, wir spielen jetzt mal Volleys, weil da sehe ich nichts mehr. Also das geht überhaupt gar nicht. Ich kann sie vielleicht warm spielen. Also ich kann vielleicht, das geht vielleicht noch. Und das kann natürlich ein Mann viel eher. Also da hast du halt einen, was weiß ich, 25-jährigen Jungspund und der kann natürlich, wenn sie hochrangig gespielt haben, die können da immer mitspielen.
Ja.
Und wenn du halt jetzt jemand bist, der eben nicht so viel Geld hat, der sich halt nicht einen Trainer leisten kann und einen Trainingspartner, dann möchtest du natürlich, dass dein Trainer alles abdecken kann. Also von wegen jetzt Training mitspielen, weil du bist ja nicht nur auf Turnieren, wo du mit anderen Spielern spielst, sondern du hast ja auch deine normalen Trainingseinheiten. Und da, wenn ich jemanden jetzt hätte und die haben einen Hitting-Partner, der dann natürlich auch mitspielen kann, das ist alles golden. Also da kann ich auch Weltklasse mit trainieren. Aber ich
könntest
kann
du halt dir,
diese anderen...
Bitte? Könntest du dir denn vorstellen, WTA-Coach zu sein? Oder hättest du überhaupt Bock drauf, nochmal durch die Gegend zu fliegen? Nee, das Gesicht sagt
das
nein.
Das ist das andere halt. Das andere halt... wir sind halt doch noch in diesen typischen Geschlechterrollen, dass wenn halt Familie gegründet wird, dass, ja, oder wenn man halt speziell auch Kinder hat. Also ich hatte nie einen Kinderwunsch, aber es gibt natürlich auch viele, die wollen Kinder haben. Die fangen vielleicht an zu coachen und ja, so also gerade nach ihrer College-Karriere. Aber dann, wenn es mit Kindern dann mal ernst wird, das ist fast unmöglich. Auch wieder wegen Geldproblem. Also es gibt ein paar, die können vielleicht sich das leisten, dann mit Partner mitzureisen und dann musst du aber auch erstmal einen Partner finden, ob das jetzt Frau, Mann ist, ist eigentlich wurscht, der bereit ist, diesen Zirkus da mitzumachen. Und wie gesagt, das ist halt was viele Leute nicht verstehen, wie scheiße es eigentlich ist, Weltklasse-Spieler zu sein, mit dem ständigen Reisen, Zeitunterschiede, nur Hotel. Du wartest unheimlich viel. Du bist eigentlich so viel am Warten. Also gerade auf Turnieren, weil du kannst.
Was hast denn du gemacht? Backgammon oder Skat? Oder was?
Skat konnte ich nicht. Jämmerlich. Also Backgammon, ich habe viel, viel gelesen. Irgendwann dann halt auch viel gelernt oder halt meine Schulsachen gemacht.
Ja.
Jetzt hast du vielleicht auch andere Möglichkeiten. Jetzt bist du natürlich viel, viel mehr vernetzt. Du kannst Netflix bingen und was weiß ich, Computerspiele machen.
PlayStation wird noch viel gezockt und so, ne, glaube ich.
Genau.
Viel Zockereien.
Also ich habe viel gelesen, aber du sitzt halt echt viel rum, ja, ob das jetzt am Flughafen ist oder du wartest auf dein Match und also das wollte ich jetzt nicht nochmal machen und das war eigentlich auch ein Grund, warum ich dann aufgehört habe, College zu coachen, weil auch das auf dieser Höhen, auf dem höheren Niveau, du bist halt doch wieder jedes Wochenende irgendwo hingeflogen oder gereist und das dann halt noch mit Doppelbelastung Studium wollte ich dann auch nicht. Das andere ist einfach, dass viele Spieler, dummerweise auch Spielerinnen, denken, eine Frau kann nicht mit dir trainieren, weil sie es halt auch nie gewohnt waren. Weil ich ja, also wenn ich durch meine Trainer durchgehe, da war eine Trainerin dabei. Die Frau Herzig war mein Erste. Und dann aber später war nochmal eine Verbandstrainerin, ist jetzt auch eine gute Freundin von mir. Die hat eigentlich am meisten Einfluss auf mich gehabt, weil sie es verstanden hat, wie man als Frau denkt, wie man als Mädchen denkt, was ja, dass es dir eigentlich sehr wenig hilft, wenn dir sagt, du bist einfach zu fett zum Tennis spielen. Mhm. Live-Spruch von einigen Trainern, die ich hatte. Das ist halt ein ganz anderes, eine andere Dynamik. Also das habe ich halt dann auch gelernt, als ich College gecoacht habe. Da, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon angesprochen, das hat sehr wenig mit, die können alle eine Vorhand und eine Rückhand spielen. Das, aber wenn du dann noch, da kann ein Schulproblem sein, da kann ein Problem sein mit Freundin, Freund, was auch immer, mit den ganzen menschlichen Krempel. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wenn die, wie heißt sie, Dana Abramovic, die Mentaltrainerin von der IGA Swiatek, drüber redet, dass sie sehr, sehr viel einfach auch gar nicht über Tennis reden, sondern über die ganzen anderen Sachen. Das ist natürlich noch mal eine andere Dimension bei der IGA. Die Drucksituation und wie sie umgeht mit Presse und was auch immer. Aber da steht man halt sehr oft allein und Männer gehen damit anders um. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Das müsstet ihr mir sagen, wie es, wenn ein Trainer in einer bestimmten Situation dich angeht. Aber meine Default Situation ist erstmal zu hören, wie geht's dir als Mensch? Was geht mit dir als Mensch? Weil ich weiß, dass du eine Vorhand spielen kannst. Das weiß ich. Aber was hält dich gerade davon ab? Was geht mit dir gerade? Was treibt dich rum? Und ich glaube, so langsam kommen wir da auf den Trichter. Das heißt, also hier in Amerika ist es jetzt Athlete-Centered Coaching.
Ja, okay.
Und das ist halt nicht mehr alles nur auf die Aufgaben. Ja, es ist einfach, dass der, ja, und so wollte ich eigentlich auch immer trainiert werden, beziehungsweise die Trainer, die das so ein bisschen gerafft haben, mit denen, da habe ich die besten Leistungen gebracht. Ob das jetzt mit der Britta damals war oder in Isenburg beim Günther Friedl, der dann halt auch mal einen Spruch auf der Bank gebracht hat oder wer auch immer. Also da, oder beim Coach McDonald, also der Trainer von Vanderbilt. Und das wird nicht honoriert. Oder jetzt langsam kommt das vielleicht. Aber es denkt jeder noch auf Profi-Tennis, das muss hart sein, da muss Druck sein, da muss Härte zeigen und was weiß ich was, wenn man für eine Scheiße da erzählt.
Es kommt, es ist oft wird, weißt du, oft ist es so, wenn man besonders, also diese Lockerheit, die es ja eigentlich braucht, ne, und die, wo man sich ja auch immer mal wieder wundert, wenn man das sieht, wie locker manche Spieler sind oder was, weißt du, so ein Federer manchmal den Spielstand gar nicht weiß irgendwie, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Du denkst, ja doch, aber der ist irgendwie, der ist locker, der spielt einfach, der spielt auch wirklich Punkt für Punkt. Das klingt dann so doof, aber es ist so. Und das macht auch was aus. Und das ist, wird aber immer irgendwie so ein bisschen negativ besetzt, weil Lockerheit heißt dann irgendwie Lässigkeit und Lässigkeit heißt nicht irgendwie 100% geben und sich maximal anstrengen. Und das darf doch auch nicht sein, dass das so leicht ist, weil das ist doch Profisport und das muss doch auch irgendwie, das muss auch wehtun oder was auch immer.
Genau, ne? Also ich glaube, du hast Nagel auf dem Kopf und die Gedankengänge hatte ich auch damals. Ja. Ne? Also oder mein Vater hatte das dann auch mal irgendwann, weil ich dann natürlich auch viel mit den Neu-Isenburger Kameraden da halt Kleinfeldtennis gespielt habe. Weil es einfach Spaß gemacht hat. Und da war ich aber auch schon Profi. Und das war es, nee, du musst jetzt das und das und das machen. Und kam aber auch von allen Seiten. Und dann kommst du dir natürlich auch scheiße vor, wenn du dann eigentlich den Trieb hast, mal was Lustiges, also mal Spaß zu machen. Ja. Und jetzt werden Coaches da als die absoluten Götter hingestellt, wenn sie mal eine Spaßübung machen. Ja, und ich weiß nicht, wie oft ich mit Spielerinnen von uns, die sind auf den Platz gekommen, da wusste ich, du, heute wird es nichts. Das siehst du an der Körpersprache, das siehst du am Gesicht, das siehst du nach den ersten zwei, drei, ich weiß nicht, wie oft ich dann gesagt habe, komm, wir gehen Kaffee trinken oder wir spielen Kleinfeldtennis oder wir hatten dann ein anderes Spiel, was alle, also das hätten wir 8 Stunden am Tag machen können oder sag mal, hast du Bock zu spielen heute? Nee, du, ich habe Stress mit der Klasse oder was weiß ich. Okay, geh heim. Komm wieder morgen, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und hat sich das am Wochenende auch negativ auf Ergebnisse Nie. Im Gegenteil. Ja. Also es war immer, da konntest du dann, du hast einen von diesen ganzen Sachen, die dir da auf den Sack gehen, konntest du einfach abarbeiten. Und das hörst du jetzt, kannst du natürlich nicht 300 Mal am Stück machen, aber du musst halt mal das Feingefühl haben, wenn es nötig ist, dann kannst du auch mal zurückziehen und das ist so im Profisport nicht so verbreitet anscheinend. Und gerade das nochmal, um zurückzukommen, warum Frauen jetzt nicht so viel im Training sind, das wird dir halt dann natürlich auch unheimlich schnell sehr negativ ausgelegt. Mhm. Ja, weil du musst ja als Trainer musst du auch Druck machen, musst hart sein, musst da viel arbeiten. Übernehmen auch unheimlich viele Frauen dieses ganze Benehmen, weil das halt als erfolgreich angesehen oder als der Weg zum Erfolg angesehen wird. Und das geht aber.
Du wirst ja immer gemessen auch, ne? Und dann, fängt man ja auch an, irgendwie, sich zumindest mal zu orientieren, irgendwie an Haltung, an Handlung und so und sagst, okay, so muss das hoffentlich sein. Und dann sind ja manchmal, absurderweise irgendwie weibliche Trainerinnen irgendwie dann zum Teil noch härter als Männer irgendwie, weil sie denken, okay, ich muss da aber noch eins draufsetzen, weil sonst werde ich sowieso gar nicht ernst genommen. Wenn ich da jetzt noch lockerer bin, dann denken alle, ach, lustig, irgendwie jetzt, weißt du, das ist ja...
Genau, und wie süß. Und stellst du doch mal hin zu den Bambinos. Ja, das ist halt dann das andere auch. Ja, das kannst du machen bei den Bambinos. Die wollen noch Spaß machen. Oder bei den, was weiß ich, Touristen haben wir sie damals genannt.
Aber wir wollen dich ja endgültig auf die Palme bringen. Es gibt nämlich eine Debatte, die dir richtig auf die Socken geht.
Stimmt, ja, es ist an der vorhanden, ja.
Die, die, so- Die Sockenfrage?
Nee, das ist nicht die Sockenfrage, sondern die WTA-ATP-Vorhand-Debatte.
Was ist das?
Oh, guck mal. Oh. Ja, gleich kannst du die Halscharada. Ja, aber ich weiß gar nicht, was du damit meinst.
Das wollte ich gerade fragen. Also hier in Amerika gibt es diese bescheuerte Debatte, dass die ATP-Vorhand besser ist. Und das ist, man sagt also, dass die das beim Rückschwung
nochmal, ganz kurz. Nicht.
Ja.
Eben war eine kleine Unterbrechung halt vom Ton.
Ja.
Nochmal, es gibt in Amerika eine Debatte, hattest du erzählt, der Rest kam nicht an, leider.
Ja, so, also hier scheint das anscheinend nur ein amerikanisches Ding zu sein, wenn du es noch nicht mal weißt. Ist auch schön, dann lassen wir es so in Europa.
Ja.
Es ist, also das, es wird gesagt, dass die ATP-Vorhand, also dass der Rückschwung, wenn man den Schläger zurücknimmt, nicht weiter gehen sollte als über die rechte Körperhälfte. Also wenn ich jetzt ein Rechtshänder bin, dass mein Schläger nicht, dann, wenn man von vorne guckt, auf meiner linken Körperseite hinter mir zu sehen ist. Ja. Dass ich wirklich den Schläger nur auf meiner aktiven, auf meiner dominanten Seite zurücknehme. Und weil sich das jetzt halt so entwickelt hat. Und die meisten Männer spielen so. Frauen brauchen halt am Anfang ein bisschen mehr ausholen. Mhm. Warum? Es gibt aber auch Rungen. Also wenn man jetzt sieht, Andre Agassi ist halt ein super Beispiel dafür. Ne? Da gibt es ein Foto. Also da nimmt der den Schläger zurück. Also da denkst du, der macht eine Pirouette. Der nimmt den Schläger so weit zurück. Mhm. Und das natürlich ignorieren dann wieder alle. Und das hat ein paar Trainer haben das hier aufgenommen und haben natürlich dann gleich den Label drauf gesteckt. Die ATP-Vorhand ist besser als die WTA-Vorhand. Und haben dann angeführt, dass die
Ausfallfahrt. Das kam hier nicht an, Maike. Das haben wir. Null mitbekommen. Deswegen, ich habe das gelesen in dem Fragebogen, habe gedacht, was meint sie denn hier? Hat sie sich verschrieben? Nee, die hat gar keinen Rechtschreibfehler hier. Okay. Was ist denn damit gemeint? Okay.
Das ist die größte absolute, auch widerlegt von Biomechanikern, dass wenn du wenn du einen konstanten Kontaktpunkt hast, vorne, tralala, wo er halt sein muss, dann kannst du einen Rad schlagen, bevor du deine Vorhand ausführst. Das ist wurscht.
Ja, also wir wissen ja, wie unterschiedlich die Techniken sind von Profis.
Ganz genau, aber das ist halt, dass man Leute in einen Cookie, also hier heißt es halt Cookie-Cutter-Approach, also dass du Leute in eine Form reinpressen willst, so wie sie das damals bei uns gemacht haben mit Steffis Vorhand. Ja. Wie einzigartig ist diese Vorhand? Das kann kein anderer. Ja, weil du hast halt Steffis Athletik und ihre Hebel und wie die Muskeln funktionieren, das ist ja komplett individuell. Damals aber auch. Ne? Hof says, ja, du musst Steffis Vorhand haben. Ich sage, ja, hast du meine Vorhand schon mal gesehen? Das wird nichts mit Steffis Vorhand.
Wie soll das gehen?
Wie würdest du dein Spiel beschreiben für die, die dich jetzt noch nicht gesehen haben? Also ich habe dich am Roten Baum spielen sehen. Im Gegensatz zu Lars, da war Lars noch lange nicht in Hamburg, da war er noch in anderen Bundesländern unterwegs. Aber erzähl doch mal, wie würdest du dein Spiel beschreiben, wenn einer ein YouTube-Video 94, was es hoffentlich irgendwo gibt, Maike Babel sich anschaut, was erwartet ihn da? Heftiges Navratilova-Stuff and Volley, was sieht man da? Nee.
Also Aufschlag war jetzt nie so meine Stärke. Also ich würde es allround all quarter, mit dem Hang nach vorne zu kommen und den Punkt vorne zu beenden. Weil variables Spiel einfach. Mein Spiel war nie, irgendjemanden vom Acker zu schießen. Konnte ich gar nicht. Ich habe eine einhändige Rückhand, wobei die von der Geschwindigkeit oftmals schneller war als meine Vorhand. Aber jemanden zu zerlegen eigentlich, das war so mein Ding, mit Variabilität.
Viel mit Händchen und so, ne?
Ja, auch, also Stöppchen immer, absolut, aber halt auch vorkommen. Eigentlich so mein Spielplan war nie den gleichen Ball zweimal schlagen. Ja. Und das hat eigentlich auch immer sehr gut geklappt, bis dann halt mal wirklich dieses absolute ja, Power Tennis dann kam, also am Ende meiner Karriere, weiß ich noch, da war ich in Essen, war mein letztes Turnier und die, weiß nicht, ob das der Name was sagt, die Mia Buric ist der gleiche Jahrgang wie die Kim Kleisters und Mia und ich standen uns halt vom DTB und die sagte, du komm, lass uns mal bei der Kim Kleisters zugucken. Und die hat dann halt da trainiert und die war 16 da also zu der Zeit oder so. Und da habe ich gesagt, ja, nee, du. Es wird Zeit, dass ich aufhöre, weil die hat, also wie die da drauf gedroschen hat, und das war aber auch schon vorher, also mit Davenport und Rubin auch teilweise oder
Capriati kam doch dann auch, die hat auch so hart geschlagen, ne? Und so viel.
Da kannst du dann mit Slide auch nichts mehr machen. Ja, also da ist dann toll, dass ich eine super überrissene Rückhand spielen kann und einen Drive und einen Slice, aber wenn der Ball schon hinter dir in der Plane einschlägt, bevor du dich überhaupt erstmal orientiert hast, dann ist es auch wurscht. Also das war dann einfach also viel mit Händchen, variabel gespielt, Rhythmusbrecher. Das größte Kompliment, das ich eigentlich mal bekommen habe, war von einer Gegnerin, die gesagt, du machst eigentlich gar nichts. Und ja, ist aber genug, damit du Fehler machst.
Der leise Ton auf der anderen Seite, der einen so langsam seziert. Wir Osnabrücker, lieben Gruß an Olli Eggers, wir kennen das. Niemals den gleichen Ball zweimal hintereinander spielen. Das ist eigentlich, weißt du, man als auf der anderen Seite denkst du, ich weiß eigentlich nicht, warum ich verliere, aber irgendwie verliere ich.
Ja, das so nach dem Thema.
Man nicht findet. Ja, man ist immer halt unwohl. Es kommt nie in die Komfortzone irgendwie rein. Ja,
genau, das war eigentlich. Und das irgendwann ging dann halt Komfortzonen, ja. Wenn der Ball mit 300 km/h ankommt,
dann wird es irgendwann schwierig. Bist du denn, halt auch spielst du heute noch? Also spielst du für dich Tennis? Bist du irgendwie so, hast du noch Bock? Bist du mannschaftsmäßig aktiv noch? Nee,
ich habe dann in Atlanta, also bis 2011, 12 habe ich noch Mixed gespielt. Also in Atlanta bin ich dann dahin gezogen. Da ist, das ist also Kult da, wie bei uns Mädenspiele. Das ist, heißt Alter, da spielt jeder und das ist halt nur Doppel oder nur Mixed. Und da bin ich durch Zufall in ein Team reingeraten mit anderen ehemaligen Weltklasse-Spielerinnen, komischerweise. Also Atlanta ist wirklich eine Tennis-Hauptstadt und mit sehr, sehr guten Männern. Also die waren alle All-American, also das ist eine Auszeichnung hier im College. Also die waren sehr gut. Also das war noch auf relativ hohem Niveau, aber jetzt ist es mittlerweile
und so. Erzähl mal, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Das ist dann ein Turnierformat oder eine
Serie? Das ist wie bei uns eigentlich. Also Samstagmorgen oder Sonntagmorgen, wann es halt ist, je nach Saison, spielst fünf Linien, also fünf Positionen mixed und ist sehr gesellig. Also ist eigentlich wie Clubspiele, wie Mädenspiele bei uns.
Ja, okay.
Kannte ich das ja eigentlich auch.
Also du hast dann sozusagen für Atlanta gespielt und ihr habt gegen andere Vereine aus anderen
Städten gespielt. Für den Club da. Also das ist auch, also es gibt halt natürlich auch viele verschiedene Levels oder Ebenen. Und da bin ich irgendwie durch Zufall angesprochen worden von jemanden und sagte, du, hör mal, hast du Bock zu spielen? Ich so, ja, mache ich halt nochmal. Das ging auch mit meiner Schulter noch einigermaßen.
Okay.
Und dann lief ich da halt so ein und guck mich um und da sind drei Spielerinnen, die ich auch von der Tour kannte und sage, was macht ihr denn hier? Ja, wir spielen für Glenwood oder was weiß ich, wie unser Club damals hieß, keine Ahnung.
Ja,
gut, und dann tanzte da halt an. Also das war richtig gutes Doppel, richtig gut noch vom Niveau auch her und dann irgendwann aber auch wurde mir das zu viel. Und jetzt gehe ich eigentlich eher wandern, Schneeschuh laufen, alles Mögliche außer Tennis. Also das macht mir nicht mehr so. Also ist auch. Ja, tut dann irgendwann weh, wenn ich aufschlagen sollte, dann macht meine Schulter nicht mehr mit und irgendwann habe ich es dann sein lassen.
Okay, ja, okay. Du willst nicht bei den Damen 50 wieder hart angreifen?
Nee, das würde ich vielleicht gerne coachen, wenn man da danach ein Bierchen hat oder so. Aber
nee, also, das Lars und ich, wir sehen uns danach endlich Herren 50 spielen zu dürfen, weil da machen wir uns nochmal richtig fit. Da greifen wir nochmal richtig an, ja. Und dann holen wir das nach, was wir eben damals, als wir jung waren, nie geschafft haben.
Da wolltest du dich ja auch mal mit deiner Formtechnik auseinandersetzen, ne?
Aber ich werde erstmal die Slice- und Volley-Technik werde ich studieren, die werde ich inhalieren. Das werde ich mir noch, also wirklich, Leute, geht auf YouTube, Instagram, auf alle Kanäle und zieht es euch rein. Ihr kriegt das wirklich anschaulich dort erklärt. Ihr müsst natürlich dem Englischen mächtig sein, das muss man auch dazu sagen. Das machst du ja alles auf Englisch. Das ist ja wunderbar verständlich. Und das kann ich echt wirklich nur empfehlen. Wir kommen noch zum, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir machen mit jedem unserer Gäste das Tennisabitur. Und
ich habe schon dreimal bestanden. Sehe dem jetzt nicht so ganz fürchterlich entgegen. So, ja.
Ja, also. Nein, ist nichts, wovor man Angst haben
muss. Nein.
Der ein oder andere ist ja auch schon mal ein bisschen ins Schlittern geraten. Insofern. Also ist das auf jeden Fall eine schöne Kategorie immer, die Tom da in liebevoller Vorarbeit sich überlegt.
Ich lebe seit 20 Jahren in Amerika. Ich kann euch dann irgendwas von einer alternativen Realität vorschwätzen.
Ja, genau. Pass mal auf, weil das Thema deines Tennisabiturs, was wir gewählt haben, nicht du selber, ist, wie gut kennst du deine Karriere? Also insofern, aus der Nummer kommst du ja jetzt so nicht raus, in dem Fall. Also jetzt ist das Gedächtnis gefragt. Du kannst zurückspulen, die paar Jährchen. Und die erste Frage, das sind 5 schnelle Fragen im Prinzip. Gegen wen hast du die Brille verteilt 1994?
Das war Gigi Fernandez, würde ich sagen, oder?
Korrekt.
War das 94?
Ja. Einmal, sehr gut. Erinnerst du dich dran, da ging alles, oder wie? Oder was war los?
Ich habe super gespielt.
Hoffentlich.
Wie gesagt, ich war ja auf dieser Konferenz da von der Gigi neulich und da fragte sie, du, haben wir damals mal gegeneinander gespielt? Und da habe ich dann, weil das halt ihr Ding war, ne? Also die ist sehr, sehr gerne Königin, hat ja auch alles vorzuweisen, ne? Also 17 Grand Slams gewonnen. Und da habe ich mich dann nicht so ganz getraut, du, Schatzi, ich war die einzige, die dich mal, dir den Doppelbagel gegeben hat. Das hat sie dann halt verdrängt.
Ja. Ja.
Das war sehr gut, aber da kann ich mich noch, das war Hilton Head, glaube ich. Hilton Head oder Amelia Island. Und also okay.
Hast du denn auch mal die Brille bekommen?
Oh ja, zweimal, glaube ich.
Glaube ich, oder?
Paulus. Das weiß ich noch. Also gegen die Barbara Paulus in Warschau irgendwann mal. Das war 0-0.
Naja.
Und dann gegen die Kimiko Date, glaube ich, 0-1. Aber das war ungefähr in 20 Minuten fertig.
Das ging ruckzuck. Naja. Ich habe mal gegen einen Hessen die Brille bekommen, aber da reden wir ein andermal drüber. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Gegen Patrick Gottesleben.
Natürlich kenne ich den Pago.
Super. Oh, das war in Berlin bei Jugend trainiert für Olympia. Das waren weniger als 20 Minuten, glaube ich. Um 8 Uhr morgens. Das war ganz bitter. Der hatte einen Head-Vertrag. Der hatte so 6. Und es war unfassbar, so als 13-Jähriger, hat er 6 Headschläger gehabt. Und ich kam damit, das war alles ganz traurig.
Ja, aber das Heck gesehen hast, war bei dir eigentlich schon mal Feierabend.
Nee, als ich den Kick-Aufschlag gesehen habe und alle anderen Schläge auch, habe ich gedacht, das langt halt heute nicht mehr. Das wird nichts. Pass auf, Linz, Februar 94, du erinnerst dich, du warst im Finale. Du hast das Finale leider verloren. Und jetzt, wir haben schon hier und da über Geld gesprochen, man könnte ja jetzt denken, ach guck mal, die Dame war im Finale, da hat sie ja Millionen kassiert für diesen zweiten Platz. Erinnerst du dich an das Preisgeld? Und jetzt kommt Lars nämlich ins Spiel. Wie viel Abweichung würdest du Maike jetzt zugestatten? Also wie viel Prozent?
Ja, 10%.
Oh, das ist zu hart, das ist zu wenig.
Meinst du?
Ja.
Okay. 25%.
Das, ja.
Ich war damals unheimlich stolz war. Es war einer, also abgesehen von den Grand Slams, einer von meinen größten Schecks. 7.000 vielleicht, $7.000.
13.500.
Doch so viel.
Ja. Naja, aber für so eine Woche Österreich, ich meine, da geht ja dann einiges von ab, sind wir uns ein. Das ist ja nicht netto, ne?
Nee,
sondern
ist dann noch mit Flug
und
wie wir hingekommen.
Trainer, und du warst im Hotel, Finale. Also du warst im
Genau.
fucking Finale, wenn ich das so sagen darf, und kriegst 13.500 Euro. Was, ich meine, was hat denn die Dame in der ersten Runde da gemacht? Dir draufgezahlt?
800 Dollar, ja. So
Aber
nach
da
dem
macht man ja
Motto.
miese. Ja.
Ja, natürlich. Also du machst jetzt mal, um kurz zurückzukommen mit den ganzen Drucksituationen. Also wenn du halt dieses eine Turnier spielst und machst halt 800, kriegst 800 Euro, hast aber, was weiß ich, 3.000, 4.000 ausgegeben, um dahin zu kommen, 3, 4 Tage vorher zu trainieren, tralala. Das ist ein bisschen eine andere Technik, wie man das in Hessen sagt, mit dem Druck umzugehen, als wenn man halt eine Paula Badosa ist, die schon, was weiß ich, wie viele Millionen gemacht hat. Klar, das ist jetzt in ganz anderen Sphären. Aber wenn man da jetzt sich das mal anguckt, das war damals eine 250er-Kategorie. Das war, glaube ich, ein Tier 4,
Ja.
3 oder 4. Wenn man jetzt sich das anguckt, was die Männer machen auf diesem Level, also auch damals selbst, sagen wir jetzt einfach mal nur, das wäre das heutige Preisgeld, dass ich 13.000, was weiß ich, ein Mann im Finale würde knappe 35.000 bekommen.
Ja.
Also das ist auch diese Preisgelddebatte immer, ne? Männer spielen bla bla. Nee. Das ist nach wie vor. Ja, wir haben jetzt zwei Grand Slams, wo wir das gleiche Preisgeld bekommen. Und ja, ist das ein bisschen komisch, weil wir nur zwei Gewinnsätze spielen und die spielen drei. Okay, könnte man anfangen zu weinen, wenn man ein Mann ist. Aber wenn man es aufs Jahr verteilt, wir haben weniger Turniere, viel weniger Turniere.
Ja.
Und das Preisgeld ist immer nach wie vor absolut lächerlich. Und im
Steht in
Vergleich
keinem
zu den Herren.
Verhältnis.
Im
Ja.
Vergleich zu den Herren, ja, also wenn man andere Sportarten anguckt, ich war damals sehr involviert beim oder habe viel trainiert beim Olympiastützpunkt. Da siehst du die Hockeyspieler, die sind Olympiasieger und die kriegen Sportunterstützung und
Ja.
haben aber noch einen Vollzeitjob. Also das ist wieder eine andere Sache.
Das stimmt.
Aber da ist noch sehr viel Aufholbedarf. Nächste
Das
Frage.
stimmt. Nächste Frage. Gegen wen hast du das Finale verloren in Belgien? Mai 92. Ich sag dir gerne die
Ei,
Nation, wenn du
ja.
gar keine Idee hast.
Wiltrud Probst.
Stark. Punkt.
Ha.
Ganz stark. So, jetzt pass auf.
Indie
Du
Willi.
hast gegen dein Idol gespielt. Berlin 92. Martina Navratilova. In der Round of 32. Du guckst gerade so,
In
als wenn du
Berlin, ne?
sagst, steht hier Berlins.
Filderstadt.
Warum steht hier
Filderstadt,
Berlin?
erste Runde.
Ja,
Ich
sag ich
weiß
ja.
nicht, ob
Ich meine
die
ja
Nacht auf
Filderstadt.
Sand. Achso, ja gut. Wenn es ein Porsche zu gewinnen gibt, dann ist die Martina da.
Aber erinnerst du dich an das Ergebnis? Und auch
6-4,
da ab.
6-2.
Stark. Wie war das, gegen dein Idol zu spielen?
Oh, das muss ich sagen,
Wolltest
also
du
das
gar
war
nicht
einer
gewinnen?
der. Nee, also das, ich hatte zwei richtig gute Runden gespielt in der Quali und bin dann halt dummerweise da ihr zugelost worden. Und das war mein erstes Nachtmatch oder Abendsession, Nightmatch, was auch immer man das sagt, um 7 oder was weiß ich, in Filderstadt. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, also Filderstadt war ja wirklich ein Dorf, ne? Also das war auch eine
Ja.
Dorfhalle eigentlich. Also da war jetzt nicht irgendwie riesiger Vorbereitungsraum oder was auch immer, da standst du halt da in diesem Gang, ne? Also wie in einer ganz normalen deutschen Tennishalle. Und mir ist halt die Düse gegangen ohne Ende. Also ich war so nervös, ich konnte kaum atmen. Und die Martina hat es halt gesehen und kam zu mir, legt einen Arm um meine Schulter und sagt, du, atme mal tief durch. Ich habe dich in der Quali spielen sehen oder Warm-up oder was weiß ich. Du spielst super, wir gehen da jetzt raus.
Das ist ja nett.
Okay, ja, it's gonna be all right. You're gonna
Das
be
ist ja
fine.
nett.
Und ich stand so da und wie jetzt? Das macht doch keiner. Ja, aber also das ist halt auch ein Ding, was sehr, sehr immer ganz, ganz schlecht in den Medien rüberkam. Die ist ja mal verteufelt worden, ob das jetzt war als Tschechien damals, ne, Ostblock oder dann Lesbe oder wie auch immer. Die war ja immer so die Gegnerin, ne, des Westens von Chrissy Evert auch und wie auch immer. Also das wurde ja immer so als Hassfigur aufgebaut. eine der nettesten, wirklich großzügigsten Spielerinnen, die ich jemals erlebt habe. Das stand mir halt wirklich noch im Gedächtnis. Mhm. Atme mal tief durch, du hast eine super Rückhand, wir gehen da jetzt raus, lass krachen, passt schon.
Ja. Ich spiele dir auf die Vorhand.
Genau. Ich schlag auf die Vorhand auf mit ihrem komischen Linkshänder-Kick und Maike hat nichts gesehen. Nee, aber war ein gutes Match. Also war, ich bin da jetzt nicht zerlegt worden. Das war auch
okay. Nee, das Ergebnis spricht ja Bände. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Doppel-ITF Citizen Cup in Hamburg.
Hamburg.
April 93. Partnerin Wiltrud Probst. Gegen wen?
Gegen
Lars. Gleich schließlich. Wow. Nicht schlecht. Gegen wen habt ihr verloren im Viertelfinale? Das war schon nicht schlecht. Gegen?
Steffi war...
Und?
Es war nicht die Barbara, oder?
Nee.
Mother... sie hat mal eine Weile lang mit der Gorochategi, mit der Ines gespielt. Ines Gorochategi.
Aber nicht in Hamburg.
Nicht in Hamburg.
Nee. Lars weiß es, der muss schon lächeln, weil ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Wir haben einen Podcast-Gast gehabt, ein heutiger Sportjournalist, der, das ist nämlich meine Vermutung, das müssen wir versuchen zu validieren, da auf M1 Remi Demi gemacht hat und alle Fans zu Tode genervt hat. Das ist nämlich die Anekdote, so schließt sich hier der Kreis. Genau. Also, wir haben Kali. Wie kann ich das nett umschreiben, Lars? Also, es ist eine Australierin.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, Down Under. Renee Stubbs. Stupsi, Steffi und Stupsi.
Also, wie auch immer, wir haben einen Journalisten mal zu Gast gehabt, der hat da wohl Hooligan gespielt und immer Steffi und Stupsi geschrien während des Matches. Und jetzt wäre die Frage an dich gewesen, um den Kreis zu schließen. Erinnerst du dich an einen nervigen Fan von damals? Offensichtlich nicht.
Ich bin ein paar Lunderberge.
Genau. Ein Hooligan, der beim Tennis da alle zu Tode genervt hat.
Also, das muss ausgeblendet haben, beziehungsweise die, da haben wir die Video nicht wahrscheinlich genug Probleme mit der Steffi und der Stupsi gehabt.
Ja,
okay. Dass wir uns da nicht auf irgendjemand anders fokussiert haben.
Aber du hast auf jeden Fall das Tennisabitur bestanden mit Bravour. Ja. In Amerika gibt es eine Triple A, was gibt es da? A plus, okay.
A plus.
Ja. A plus, Gratulation. Wahnsinn. Ja,
mit einem Lollipop noch drauf. Weil hier kriegt man ja den Lollipop, wenn man nur existiert. Also ist da. Kann ich mich in meiner zweiten Heimat mal so kurz aufdrücken.
Ach, sehr schön. Das war ein schöner Abschluss mit dem Tennisabitur. Das war ein schöner Austausch. Machst du das vielleicht nochmal so ein bisschen so als Service-Gedanken? Dein Wissen, was du dir jetzt angeeignet hast in der Vermarktung sozusagen von Tenniskompetenz über Social Media, digitale Kommunikation und so, kann man das bei dir lernen? Also ist das, können wir aufrufen an Tennistrainer, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wie sie sich im World Wide Web vermarkten wollen, dass du da auf jeden Fall eine gute Ansprechpartnerin bist, um
Strategien
zu entwickeln?
Wie gesagt, also ich habe ja auch bei einigen anfragen dürfen und die haben sich dann die Zeit genommen. Auf alle Fälle einfach mal auf Instagram schreiben oder auf meine Webseite ist auch meine E-Mail oder ihr könnt das hier vielleicht dann auch unter die Podcast schreiben. Ja,
klar,
einfach mal durchbimmeln sozusagen. Wie gesagt, steht bei mir jetzt ziemlich viel an mit unserem Umzug erstmal. Aber
als Stichwort, ich meine, das war Thema im Vorgespräch, das müssen wir erläutern. Du lebst jetzt in Denver, du ziehst nach Gijón, Spanien.
Genau.
Und
ja, wir wollen wieder, oder ich möchte ein bisschen näher in Deutschland sein, auch einfach Lebenshaltungskosten, beziehungsweise ja, so einige andere Sachen gibt es halt hier schon. Meine Mama ist 80 geworden, also will ich auch ein bisschen näher dran sein. Und ich sehe beim Lars hinten die schwarze Scheibe mit dem Winter in Deutschland war ich nie so Freund. Deswegen ist halt Spanien doch etwas zu bevorzugen. Aber wie gesagt, es ist Katzensprung jetzt im Vergleich zu den Distanzen hier in Amerika. Deswegen Aber das passiert am 4. Januar und dann brauche ich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage oder ein paar Wochen, um mich da einzuleben. Und dann stehe ich aber gerne zur Verfügung, wenn jemand Fragen hat.
Super.
Sensationell. Also einen tollen Ort ausgesucht.
Aber Lars, ich habe hier noch ein Stichwort. Entschuldige, es tut mir wirklich leid, aber ich habe hier noch ein Stichwort. Ich kann heute nicht schlafen. Ich kann sonst nicht schlafen. Martina Novotrilova's Chihuahua. Chihuahua. Ich kann das Wort noch nicht aussprechen. Das ist eine Anekdote, die du hier aufgeschrieben hast. Chihuahua. Was ist mit dem bitte? Was war da los?
Ja, also wie gesagt, Martina und ich haben halt dieses Match in Filderstadt gespielt und Jahre später dann, 1997 glaube ich, war das dann in Atlanta, war ein Turnier und sie hatte ihre Karriere halt als Einzelspielerin schon beendet und hatte da aber auf der Veterans Tour, Legends Tour, was weiß ich, also da wo, das hatten die bei den Frauen auch mal versucht, ist aber dann wieder einen Berg runtergegangen oder hat sich nicht etablieren können. Und also wir sind in der Umkleide, ne? Also Toilette, waschen uns die Hände. Und wie man sich da halt so blöd im Spiegel da anschaut, wenn man sich gleichzeitig die Hände wascht, weiß ich nicht, ob das bei euch so in den Toiletten ist, aber bei Frauen ist das so. Und sie sagt, hallo Maike. Und ich sage, hä? Also wirklich hat mich so überrascht, dass sie weiß, wer ich bin, dass sie meinen Namen noch weiß, dass ich einen Schritt zurück gemacht habe und kick also ihren kleinen Hund. Chihuahua ist, ich kann jetzt mal meinen, ich weiß, dass ihr, aber das hier ist ein Chihuahua, Tom.
Ja, oh.
Das ist ja ein bisschen größer. Und sie hat immer ihre Chihuahuas mitgehabt und der hieß damals Killer Dog, also KD. Und die sind sehr, sehr, also wenn sie halt irgendwie sich bedroht fühlen, dann werden sie sehr schnell, sehr schrill. Und da ich natürlich dann dummerweise den Hund gekickt habe, weil ich mich so erschrocken oder gewundert habe, dass sie meinen Namen erwähnt hat, ja, habe ich dann halt den armen Hund da getreten, aus Versehen.
Ui.
Nichts passiert natürlich, aber sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
Große Aufregung kurz
und, mal. Und da hast du Martina gesagt, warum bringst du deinen scheiß Hund hier mit in die Umkleide? Hat durch.
Martina konnte machen, was sie will. Sage ich nach wie vor, ich stimme nicht mit ihrer Meinung über Transleute überein, aber ansonsten, was sie für Frauentennis gemacht hat, Martina kann machen, was sie will. Okay. Also die kann da auch ein Schaf reinbringen in die Umkleide, das ist mir auch Bock.
Wunderbar. Wäre
vielleicht auch schlau gewesen, wenn es ein bisschen größer ist, dann kann man halt nicht drauftreten oder gegentreten.
Ja, allerdings. Ja. Super. Prima. Lars, jetzt bin ich glücklich. Jetzt kann ich einschlafen auch. Heute.
Jetzt kannst du einschlafen mit dem Gedanken an Martina Navratilova. Lebt die eigentlich in den Staaten oder ist die in...
Nee, die ist... Ach, good God, wo... Ich glaube, die wohnt irgendwo im Nordosten, Connecticut. Keine Ahnung.
Okay.
Aber die ist irgendwo hier in den Staaten. Ist ja auch amerikanische Staatsbürgerin, also...
Ich weiß nicht, irgendwann wenn ich das richtig verfolgt habe, hat sie auch irgendwann nochmal die Tschechische wiedergeholt oder ich weiß das irgendwie nicht so, irgendwas habe ich da so eine Erinnerung.
Kann sein, also es sind wie verschiedene Staaten halt das behandeln, ja, also ich bin ja auch zwei Staaten, also ich bin auch doppelte Staatsbürgerin und einige Staaten machen es halt einfacher als andere, aber kann sein, dass sie das auch wieder beantragt hat, nachdem halt das dann die Tschechische Republik war und nicht mehr Tschechoslowakien.
Okay. Wunderbar.
Also, wir können nur vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns kurz vor Weihnachten noch ein wenig zu plaudern über deine Karriere und über das, was du im College-Tennis so erlebt hast und hoffen, dass du in deinem Leben nicht mehr so viele Hunde treten wirst.
Mhm.
Du machst eigentlich einen ganz tierlieben Eindruck.
Ja, jetzt insofern nicht so gut, weil viele von denen auch meine eigenen sind.
und wir drücken dir natürlich alle Daumen für einen guten Umzug, für ein gutes Eingrooven in Gijón dann. Und toi, 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 frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis ganz bald hoffentlich mal wieder.
Alles Gute. Ja, vielen Dank, liebe Maike.
Ist das Ja, auch euch vielen, vielen Dank. Also wenn ich komme natürlich dann auch viel öfter nach Deutschland. Wenn sich irgendwas in Hamburg mal tut, dann auf alle Fälle für den
Bierchen. Ja, komm mal zum Turnier im Sommer.
Ja, wird schön. Das wird super.
Die Hamburg European Open, die ja bis in diesem Jahr noch als Combined Event am Roten Baum stattfanden. Die Damen spielen nächstes Jahr auf der wunderbaren Anlage vom THC Hornhamm im Hamburger Stadtpark. Das wird dem ganzen Turnier einen ganz anderen Charakter verleihen, weil das eine ganz familiäre Atmosphäre da ist, eine ganz normale Tennisanlage, so wie du das eben aus Filderstadt beschrieben hast. Das ist natürlich toll für alle Fans, weil man so dicht rankommt. Genau. Also können wir nur noch mal allen sagen da draußen, kauft Tickets, legt sie unter den Weihnachtsbaum. Das wird bestimmt ein tolles Event dabei Horn haben. Und dir unterm Weihnachtsbaum alles Liebe, alles Gute und bis bald.
Tschö mit Ö.
Tschüss, Maike.
Tschö.
Tschö. Ja, bis Denver. Tschö.
Bis Denver. San Francisco.
Ja, Tschüssinger.
Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ickenhans und Hannah Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolver hält. Folgt Dublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social Media Kanäle an Dublette 76. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.